Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim.
Heute zu Gast Jennifer Morscheiser.
Mein Name ist Jennifer Morscheiser. Ich bin die Leiterin des Lokschuppens in Rosenheim und bin jetzt seit schon fast 2,5 Jahren hier angekommen. Von Haus aus bin ich eigentlich provinzialrömische Archäologin, habe in meinem früheren Leben irgendwann über die Gründung Triers promoviert, war danach erstmal in der praktischen Bodendenkmalpflege im Rheinland unterwegs, habe die Grabungen in und um Bonn geleitet und war dann für 5 Jahre in Krefeld, hatte da die Leitung von Museum Burglinn und der Stadtarchäologie. Und über dieses Museum bin ich dann auch mit den Qualifikationen hier nach Rosenheim gekommen, den Lokschuppen zu leiten.
Ja, herzlich willkommen, Frau Morscheiser. Sie kommen aus dem Rheinland. Wie geht's Ihnen als Rheinländerin in Oberbayern?
Ich habe mich sehr, sehr schnell hier akklimatisiert, mich an die Berge, die Stadt und die wunderbare Landschaft gewöhnt, genieße es im Winter zumindest 2-mal Skifahren zu gehen und im Sommer ganz viel zu wandern. Also das ging schnell und sprachlich passt es auch ganz gut. Also das meiste verstehe ich inzwischen.
Sie haben gerade gesagt, Sie sind promovierte Archäologin. Wie kommt man, das ist ja immer so ein Punkt, der mich interessiert, so wie kommen die Menschen in die Berufung oder in den Beruf, den sie ausführen? Was hat Sie daran so fasziniert, Archäologin zu werden? Ist ja wahrscheinlich auch nicht das Erste, was man so als Teenagerin sich auf die Liste schreibt.
Oh, lustigerweise war es bei mir wirklich das Erste. Also ich habe in der 5. Klasse meinen Fragebogen, was möchtest du später mal werden, den wir so bei der Einschulung auf dem Gymnasium bekamen, mit Archäologin ausgefüllt. Und dann bekamen wir den gleichen Fragebogen in der 13. Klasse nochmal und ich habe Archäologin reingeschrieben. Und zwischendurch habe ich aber wirklich drüber nachgedacht, noch andere Sachen zu machen. Das war in der eher engeren Auswahl Musik oder Maschinenbau. Und Musik hätte auch noch geklappt, aber ich habe mich dann für Archäologie entschieden, vielleicht auch ein bisschen, weil meine Eltern sich zu sehr über Maschinenbau gefreut hätten. Und so ist es dann halt Archäologie geworden, auch weil das einfach ein Beruf ist, der zwischen dem Praktischen draußen auf der Grabung und dem auch damit in der Natur, der Bibliothek, der Wissenschaft und der Geschichte irgendwie so zwischen allen Stühlen sitzt. Und das hat mich an dem Thema, an dem Studienfach begeistert.
Als Abiturientin und als Fünftklässlerin?
Als Fünftklässlerin hatte ich Ein Kampf um Rom gerade gelesen und Die letzten Tage von Pompeji. Und meine Mutter ist eine begnadete Geschichte-Erzählerin gewesen. Wir sind also viel gereist, haben viel auch Grabungen besichtigt und das hat mich immer total fasziniert.
Welches Instrument hätten Sie studiert?
Saxophon und Flöte. Das wäre es gewesen. Also ich spiele auch immer noch Saxophon, jetzt auch hier in Rosenheim in der Big Band. Das hat auch sicher dazu beigetragen, dass ich mich hier schneller akklimatisiert habe.
Jetzt klingt es ja auf den ersten Blick absolut konträr. Also auf der einen Seite als Archäologin irgendwo auf dem Feld was auszugraben und dann hier in Rosenheim so einen Ausstellungsort zu bespielen.
So unterschiedlich ist es nicht, weil ich habe während des Studiums schon gemerkt, dass ich nicht die geborene Archäologin bin, die das bahnbrechende Werk zu der Fibelform 36b unter besondere Berücksichtigung des schreiben möchte, sondern mir war früh klar, dass ich Archäologie, Leute und Geld zusammenbringen möchte. Und
Entschuldigung, Geld ist wahrscheinlich ein großes Thema auch in der Archäologie.
Ja, ne? Klar. Also es geht bei der praktischen Archäologie viel drum, wie werden Grabungen finanziert, wo man irgendwelchen Bauträgern erklären muss, dass es wirklich wichtig ist, dass man das vorher nochmal ausgräbt, was da drunter ist und dass wir gar nicht so viel kosten und die Baustelle auch gar nicht so lang stillsteht, wenn wir ausführlich genug drüber vorher gesprochen haben. Da war dieser Vermittlungsaspekt in der praktischen Bodendenkmalpflege. Und dann habe ich halt im Museum gemerkt, dass es auch einfach wichtig ist, gerade Kindern, Jugendlichen, diese Liebe zur Geschichte weiterzugeben und dann auch Leute über Ausstellungen für Archäologie und für kulturhistorische Themen zu begeistern. Und nachdem ich irgendwie 1998 angefangen habe, Archäologie zu studieren, war dann 2000 19, 20 auch so der Punkt. Da hatte ich mich dann die ganze Zeit mit Römern beschäftigt und es durfte auch mal was anderes werden als Römer. Und da kam halt die Ausschreibung hier vom Lokschuppen, genau richtig. Hier kann man Archäologie machen, also alle paar Ausstellungen sind hier ja durchaus archäologische Themen, aber man kann zwischendurch auch Experte in mal ganz, ganz anderen Bereichen werden. Und das hatte mich gereizt. Also der Lokschuppen ist so renommiert, dass man den einfach deutschlandweit kennt, gerade auch in der Fachszene. Die Ausstellung Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer hat einfach das bahnbrechende, bis heute Standardwerk in der provinzialrömischen Archäologie, wenn man sich über die deutsche Archäologie im Römischen informieren will, ist das immer noch das Buch. Daher war mir der Lokschuppen immer ein Begriff. Und als der ausgeschrieben war, keine Frage, war das attraktiv, mich hier zu bewerben.
Ganz kurz noch zur Archäologie. In Filmen kennt man das ja, dass dann irgendwelche Milliardäre Ausgrabungen finanzieren. Gibt es das auch?
Ja, es gibt es in gewissem Umfang. Also ich hatte jetzt hier für den Lokschuppen mit einem französischen Archäologen über eine Ausstellung für nächstes bzw. übernächstes Jahr verhandelt gehabt. Der wird seit vielen, vielen Jahren von einer Stiftung, die aus einer reichen Industriedynastie kommt, also von der Hilti Foundation, werden dessen Grabungen seit, ich glaube, 20 Jahren oder sowas finanziert. Also das gibt es, aber es ist eher selten. Die meisten Archäologen werden über öffentliche Hand oder über die Bauträger finanziert, weil derjenige, der ein Bodendenkmal kaputt macht, muss halt de facto auch dafür zahlen, dass er es zerstört. Und da sind dann die Summen nicht so groß.
Das heißt, Sie können Ihre Verbindungen, die Sie vorher aufgebaut haben, heute nutzen, um zukünftige Projekte hier zu realisieren?
Ja, also das geht sehr, sehr gut, weil ich habe auch an unterschiedlichen Orten studiert. Ich war erst in Marburg, dann in München, habe in Trier promoviert, bin dann ins Rheinland gegangen, so dass ich darüber ein ziemlich großes Netzwerk an unterschiedlichsten Leuten eingesammelt habe. Und zum Beispiel die Kuratorin und der Kurator für die jetzt laufende Heldenausstellung, das sind schon Leute, die ich noch aus dem Studium kannte, die sich hier angeboten haben, für die für 2026 geplante Römerausstellung ist es natürlich noch in einem viel größeren Umfang. Und sonst sind es halt auch ganz viele Leute, die man einfach so im Laufe der Zeit einsammelt. Also gerade ist die Chef-Lego-Stein-Sortiererin der Fernsehsendung Lego Master für mich eine sehr, sehr entscheidende Person in meinem persönlichen Netzwerk für die Ausstellung gewesen, weil ich spoilere ein bisschen, in den nächsten Ausstellungen wird ziemlich viel Lego zu sehen sein.
Womit ein bestimmtes Klientel wahrscheinlich schon jetzt schon die Karten bestellen möchte.
Das ist durchaus möglich und also es wird eine, wenn das so umsetzbar ist, eine, glaube ich, größte Lego-Baufläche außerhalb von Günzburg im Legoland in Deutschland geben. Und vielleicht toppen wir sogar ein bisschen das Legoland. Mal gucken.
Sie haben zwar eben gesagt, dass der Lokschuppen eigentlich bundesweit Bekanntheit hat, aber wie Provinz ist Rosenheim in Bezug auf Ausstellungsumsetzung?
Ja, gar nicht. Also das kommt ja immer auf eine Betrachtungsweise an. Wir liegen zentral zwischen München und Salzburg und Innsbruck. Also das ist doch in einer sehr, sehr günstigen Lage für Ausstellungen, könnte man an der Stelle so beschreiben. Nee, und ohne Scherz dabei, der Lokschuppen hat eine wirklich bundesweit beachtenswerte Ausstattung und Möglichkeiten, wie sie nur in ganz, ganz wenigen anderen Häusern vorhanden sind. Also wir spielen hier mit dem Lokschuppen auf der gleichen Ebene wie die Bundeskunsthalle, der Gropiusbau, das Gasometer in Oberhausen oder auch die Zeche im Saarland. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Das sind also die großen Player, mit denen wir uns vergleichen können, wo wir uns weder im Budget noch in Fläche verstecken müssen. Also da sind wir unter den Top 10 der 10 deutschen größten Ausstellungshäuser.
Tatsächlich?
Ja.
Und spiegelt sich das auch in den Besucherzahlen wieder?
Ja, da sind wir auch unter den Top Ten jedes Jahr. Also sogar nicht am Ende der Top Ten, sondern irgendwo so zwischen Platz 4 und 7 sind wir immer bundesweit einzuordnen. Da ist vielleicht wichtig, weil das oft zu Verwirrungen führt, Ausstellungshäuser ist das Wichtige, nicht Museen. Also Museen gibt es natürlich viel größere wie das Deutsche Museum und solche Player, aber Häuser, die keine eigene Sammlung haben und die Sonderausstellungen machen, da sind wir ganz, ganz vorne mit dabei.
Und hat das Folgen für das jährliche Budget, dass das vielleicht nicht so gekürzt wird?
Das hoffe ich schwer. Also wir haben natürlich für Rosenheim eine absolute Leuchtturmfunktion. Also ganz viele Leute denken, wenn man ihnen sagt, hier, ich gehe nach Rosenheim, zuerst an Rosenheim-Kops, okay. Aber dann als zweites ist bei ganz vielen wirklich der Lokschuppen da. Also als ich im Rheinland erzählte, auch nicht in der Fachcommunity, sondern auch so bei Lehrern meiner Tochter zum Beispiel, ich wechsle nach Rosenheim, da kam von ganz vielen, oh, da ist der Lokschuppen, da sind wir jedes Jahr in Sommerferien oder in den Ferien, wenn wir im Winter da waren, hin, immer den Schlechtwettertag, da sind tolle Ausstellungen, die sind über viele, viele Jahre immer schon in extrem hoher Qualität. Das ist mir wiedergespiegelt worden. Also ich war nicht allein damit, dass ich den Lokschuppen kannte.
Dann sind Sie im Jahr 2022 gekommen, zu Beginn des Jahres?
2021, ich muss mal gerade rechnen. Ich bin zum 1. Januar, jetzt haben wir 24. Doch, 22, genau, Januar 22 bin ich hergekommen.
Was waren denn da so die Einstellungsmodalitäten, wo man dann gesagt hat, Mensch, die Frau Morscheiser, die nehmen wir.
Ich war auf der anderen Seite des Gesprächs nicht dabei, deshalb kann ich es nicht so ganz genau sagen, aber es war ein ganz normales Vorstellungsbewerbungsverfahren. Ich weiß nicht, wie viele Leute letztendlich drin waren. Ich glaube, irgendwas so um die 60 oder sowas habe ich, glaube ich, mal gehört. Und nein, ich kannte niemanden in Rosenheim. Nein, mich kannte niemand in Rosenheim. Und das ist über eine Headhunting-Agentur vergeben worden, die das Vorauswahlverfahren gemacht haben. Und anscheinend konnte ich mich durchsetzen.
Ab welchem Zeitpunkt, also wenn Sie Ausstellungen im Lokschuppen sind ja immer so von März, Anfang März und bis Ende des Jahres. Das heißt, Sie sind ja in einer Zeit gekommen, wo hier gerade der große Umbau war, von einer Ausstellung zur nächsten. Ab welchem Augenblick hatten Sie Einfluss auf die Projekte?
Wir haben die Ausstellungsprojekte ja immer ganz lang im Voraus geplant. Also die Eiszeit, da bin ich im Aufbau gekommen, da hatte ich überhaupt keinen Einfluss. Bei den Vulkanen war es so, dass ich in der Planungsphase dazugekommen bin, aber die Kuratoren und auch der Ausstellungsrundgang waren im Prinzip schon quasi festgelegt. Die erste Ausstellung, die komplett von mir festgelegt und mitgestaltet wurde, ist jetzt die Heldinnen und Helden-Ausstellung. Das war eigentlich auch Glück, Zufall, Pech, wie auch immer man das nennen mag. Theoretisch war für dieses Jahr eine Ausstellung über Maya geplant. Die wurde dann aber im Mai meines ersten Jahres von dem Anbieter, von dem wir die übernommen hätten, zurückgezogen, weil der meinte, oh, es wird schwierig, ob wir aus Guatemala die Objekte wirklich rausbekommen. Und jetzt ist noch so viel Zeit, dass ihr euch gegebenenfalls besser eine andere Ausstellung ausdenken könnt. Und dann war ich einen Moment so gefangen zwischen, oh, das ist aber jetzt blöd, ich muss viel schneller in medias res gehen, als ich das vorgehabt hatte. Aber dann habe ich das natürlich irgendwie auch als Chance gesehen und gedacht, super, ich kann jetzt hier ein Thema setzen, was mein eigenes Thema ist. Sonst hätte ich im eigentlichen Plan da Maya gemacht. Danach wäre eine Unterwasserarchäologie-Ausstellung gekommen. Und das erste Thema, was ich selbst hätte setzen können, wäre für 2027 gewesen. Und so ging das halt deutlich schneller.
Wenn Sie sagen, Sie konnten da jetzt ein Thema setzen, sind Sie die entscheidende Person für das, was es an Ausstellungen geben wird?
Letztendlich entscheidend ist eine Mischung zwischen unseren Besucherinnen und Besuchern und dem Aufsichtsrat. weil wir als entscheidendes Kriterium die Zustimmung in unserer Besuchendenumfrage am Ausgang mit drin haben. Wenn da ein Thema durchfällt, machen wir es nicht. Mein Privileg ist es aber, die Themen in die Besucherinnenumfrage reinzuspielen und Vorschläge zu machen. Und da, ja klar, das sind Sachen, die ich beeinflussen kann. Natürlich ist es auch so, wenn ich sage, wow, mein Fetisch sind die niederländische Malerei unter besonderer Berücksichtigung des und im Einfallswinkel von wie auch immer, wird es schwierig sein, den Aufsichtsrat respektive die Besucherinnen und Besucher unten zu überzeugen. Ich sollte also meine Wünsche, die ich da reinspiele, schon auch am Publikum orientieren. Und da ist es so, das merke ich jetzt gerade auch bei der Heldinnen- und Heldenausstellung, dass man vom Lokschuppen gewisse Erwartungshaltungen an Themen hat. Das sind
von
so,
Seiten der Besucher.
Ja, genau. Besucher. Das sind ein Wort, Blockbuster-Themen, Pharao, Saurier, Römer, Eiszeit, solche Sachen. Und bei Heldinnen und Helden merke ich jetzt schon, das ist schon ein bisschen zu komplex. Viele Leute können sich nicht wirklich was drunter vorstellen, was es der Ausstellung auch ein bisschen schwieriger macht, dass die Leute wirklich reingehen. Wenn sie dann drin waren, ist es aber ganz erfreulich, dass der Tiefgang und die Subebenen, die in dieser Ausstellung drin sind, schon von den Leuten auch wahrgenommen werden. Und ich bekomme sehr, sehr viel positives Feedback auch zu der Ausstellung. Aber dieses Reinziehen, Saurier muss ich gesehen haben, das funktioniert also mit Heldinnen und Helden jetzt nicht so, wie ich das gehofft habe. Ich hoffe aber auf einen starken Endspurt noch jetzt.
Aber war das denn überhaupt auf die Zeit realisierbar? Sonst hat man ja, wenn Sie sagen, der Maya-Kontaktmann, die Person, hat gesagt, ihr braucht eine Alternative. Dann war ja die Zeit relativ knapp oder zumindest kürzer als sonst.
Ja, die Zeit war viel kürzer und wir haben wirklich unter Hochdruck gearbeitet. Also die Heldinnen- und Heldenausstellung ist in ungefähr der Hälfte der Zeit, die normalerweise für Ausstellungen da sind, realisiert worden. Das ging, weil ich hier ein sehr erfahrenes Team sitzen habe und das ging besonders auch, weil ich zwei aufopfernde Kuratorinnen und Kurator gefunden habe, die ganz, ganz viel da reingebuttert und das aufgefangen haben.
Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, welche Aufgabe ein Kurator hat.
Das sind die Leute, die wirklich ausarbeiten, was letztendlich in der Ausstellung drin ist und wie es präsentiert wird. Also ich bin hingegangen und habe gesagt, ich hätte gerne Helden und Heldinnen-Ausstellung. Und deren Aufgabe war es dann, sich das Konzept hinten dran auszudenken. Klar war ich da auch mit dabei und habe gesagt, das sind Schwerpunkte, die ich setzen möchte. Es ist mir wichtig, dass Alltagshelden mit drin sind. Wir sollten über den Begriff der Kriegshelden mal reflektieren, weil das war kurz nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Und da waren das einfach Themen, die aufgekommen sind. Aber die eigentliche Arbeit, welches Objekt nehmen wir jetzt, um folgenden Sachverhalt zu erklären. Das ist die Aufgabe der Kuratoren in so einer Ausstellung drin. Und die müssen alle Texte schreiben.
Sie sagen, so Blockbuster-Themen laufen besser. Liegt es daran, dass man beim Thema Helden ja letztendlich mit sich selber auch klarkommen muss?
Ja, ich glaube, dass jeder bei Heldinnen und Helden eine andere Vorstellung hat. Also als ich damit in den Aufsichtsrat und in die Stadtspitze rein bin, war die erste Reaktion, wir brauchen keine Heldenausstellung. Helden ist ein Begriff, der in Deutschland quasi verbrannt ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Also die haben überhaupt nicht in dem Moment an die Kinohelden, die Superhelden, die Alltagshelden und sowas gedacht gehabt. Wenn ich mit meiner kleinen Neffen und meiner kleinen Nichte über Helden rede, sind das für die Paw Patrol und ganz eindeutig nicht Stauffenberg. Und so hat einfach jeder seine andere Heldenvorstellung. Und was wir hier in der Ausstellung eigentlich machen, ist das Phänomen des Heldentums zu untersuchen. Und das haben wir vielleicht ein bisschen zu wenig auf dem Plakat klargemacht, dass jeder seinen Held, aber auch andere findet und aufgefordert ist zu hinterfragen, was dieser Begriff eigentlich bedeutet. Und damit muss man natürlich auch ein bisschen selbst denken. Dazu fordert die Ausstellung auch auf. Wir geben keine klare Definition. Und vielleicht ist so angemessen portioniert, zurechtgeschnitten und zurechtgelegter Inhalt für viele Besucher attraktiver.
Das kann ja auch unter Umständen sehr schmerzhaft sein.
Ja, also das ist in der Ausstellung durchaus. Da sind Personen drin, deren Heldenmythos auch angekratzt wird, die wir hinterfragen. Und vielleicht auch die Frage, ist diese Person, die ich bisher als Held für mich betrachtet habe, wirklich einer oder ist das mehr nur ein Idol? Oder wird dieser Fußballspieler nicht einfach nur dafür bezahlt und das hat überhaupt nichts mit einem Helden zu tun und deheroisiere ich ihn nicht an der Stelle für mich in meinem eigenen Glauben? Also im Kuratorenteam war es so, dass wir dann bei der Pressekonferenz immer wieder gefragt wurden, ja, wer ist denn jetzt Ihr Held? Und wir alle eigentlich da standen und dachten, naja, nach der Ausstellung so richtig persönlich einen Helden wird immer schwerer zu finden und zu benennen, weil wir halt einfach auch die anderen Seiten dann in dem Teil mitgesehen haben. Also ja, es ist kompliziert.
Sie haben jetzt Einfluss auf die Themen, die gesetzt werden. Was machen Sie anders als Ihr Vorgänger? Oder ab wann haben Sie überhaupt die Möglichkeit, etwas anders zu machen als Ihr Vorgänger?
Es wird jede Ausstellung ein kleines bisschen mehr und ein kleines bisschen anders. Bislang war Herr Dr. Miesbeck noch auch hier in der Planung mit dabei. Bei der nächsten Ausstellung der Titanic ist er sogar Kurator geworden. Also wir haben hier keine Zelte abgebrochen und neue Besen haben auch nicht von Anfang an gut gekehrt. Die Römer-Ausstellung, die danach kommen wird, ist die erste, wo er in der Form nicht beteiligt wird. Also das wird die sein, in der ich sag mal dann laufen lerne in Anführungszeichen. Das ist aber auch gut mit diesem langen Übergang. Also ich habe zum Beispiel jetzt bei der Heldinnen und Helden Ausstellung gemerkt, dass mein interaktiv gedachtes Konzept, wir haben eine Erzählschiene, wo man in einer App sich sein eigenes Heldenprofil erstellen kann, seine persönlichen Stärkewert über einen Howden Lucas ermittelt und solche Geschichten und dann ein Abenteuer erlebt. Leider von den Besuchenden ja zur Kenntnis genommen wird. Die Spiele in der Ausstellung selbst werden sogar noch gespielt. Aber meine schön gedachte Storyline, die hinten dran ist, die einen pädagogischen Mehrwert hat und die war zu fancy. Also da musste ich jetzt auch lernen, hier nochmal eins zurück. Und da sind die ganz klaren Botschaften, die Herr Miesbeck immer schickte, vielleicht besser verkäuflich. Umgekehrt ist bei mir aber schon auch der Gedanke, dass wir nicht mit noch einer Saurier-Ausstellung, noch einer Pharao-Ausstellung und nicht nochmal das Thema, was im Lokschuppen doch schon mal irgendwann war. Das ist auch nicht alles, was ich machen möchte. Ich möchte also auch meinen Beitrag zu einer kritischen und einer interessierten und auch irgendwie um die Ecke denkenden Besuchendenschaft führen. Und daher wird es in jeder Ausstellung bei mir auch so einen Subtext und eine tiefergehende Ebene geben. Und ich glaube, das ist was, was ich mehr betone. Dann sehe ich auch, dass unsere härteste Konkurrenz im Moment diese immersiven Billigausstellungen in München sind, also oder in generell in Großstädten, so Picasso in wir projizieren auf alle Wände oder Harry Potter zum Anfassen oder Dali oder Klimt oder was auch immer. Die Ausstellungen sind für mich ein Phänomen bis hin zu einem Ärgernis. Also Phänomen, dass die Leute bereit sind, nochmal locker 10 Euro mehr Eintritt zu zahlen, als hier unser ja schon durchaus ernstzunehmender Eintritt. Und sie dann zufrieden rausgehen, ohne einen einzigen Monet gesehen zu haben in der Monet-Ausstellung.
Aber es ist so schön bunt.
Ja, es ist bunt und es ist auf allen Wänden und es gibt auch noch Sound dazu. Yeah, aber wenn ich das haben will, kann ich eigentlich bisher auch ins Kino gehen. Also was macht das aus? Und eigentlich war ja immer das Schöne bei den Lokschuppen-Ausstellungen die Inszenierung, dass man in so eine Welt eingetaucht ist. Diese Ausstellungen machen das jetzt in einem ganz übertriebenen Maß Und ich glaube, dass es meine Herausforderung jetzt für die nächsten Jahre sein wird, zu zeigen, dass das Immersive, was diese Ausstellungen machen, bei uns eigentlich schon immer mit dazugehört und dass man in der nächsten Ausstellung im Titanic-Untergang im Rettungsboot auch mit dabei ist. Und wir halt bisher nur nicht diesen Stempel da drauf gemacht haben und nicht cool eine Pop-up-Ausstellung für 3 Monate sind. Aber dass wir dafür wirklich ein wissenschaftliches Kuratorium hinten dran sitzen haben und inhaltlich viel besser sind. Also ja, da ein Beispiel, im Moment läuft gerade in Ludwigsburg eine Titanic-Ausstellung. Wir waren mit unserem Team zu Zwecken der Industriespionage in der Ausstellung jetzt vorletzte Woche gewesen und wir sind also kopfschüttelnd rausgegangen, wie die Besucherinnen und Besucher drüber hinweggucken können, dass die Vitrinenbeleuchtung mit einer IKEA-Stehlampe gemacht wird, die vor der Vitrine steht und dann so einen Spot obendrauf wirft oder irgendwelche Plexiglasscheiben als Vitrine zusammengeschraubt wurden. Das, also, wenn ich sowas hier machen würde, würde ich gesteinigt werden. Also zumindest von meinem inneren Anspruch. Also geht gar nicht. Aber die machen es einfach. Und wo findet man da den Weg, den Leuten klarzumachen, dass wir auch immersiv sind, um dieses tolle neue Modewort zu gebrauchen und dass wir auch diese Emotionen wecken. Und ich glaube, das brauchen wir einfach im Marketing mehr, um den Leuten klarzumachen, hier, ihr taucht in eine Welt ein. Unten mit der Eintrittskarte kauft ihr euer Ticket in eine andere Welt.
Was Sie jetzt gerade ansprechen, ist ja sicherlich auch eine Frage, die ihr euch hier immer stellt. Also wie zeitgemäß ist eigentlich so eine Einrichtung wie der Lokschuppen noch?
Ich glaube, dass wir es auf alle Fälle sind, weil in der Umfrage vom Museumsforschungsinstitut in Berlin kam im letzten Jahr heraus, dass Museen, und da zähle ich uns jetzt mal als Ausstellungshaus in diesen Begriff mit rein, bei den Menschen eine unheimlich hohe Akzeptanz haben in Deutungshoheit und in Interpretation. Also wem, da wurde irgendwie die Frage gestellt, wem vertraut ihr in Aussagen? Und da waren Politiker, Presse und alles weit abgehängt. Aber Museum kam direkt hinter Familie und Freunden. Also das heißt, die Leute glauben das, was wir ausstellen und zeigen. Und damit sehe ich bei mir halt auch eine Verantwortung in zeitgenössischen Themen, Standpunkt zu beziehen und den Leuten Informationen zu geben. Das ist zum Beispiel ja auch was wir bei den Heldinnen und Helden gerade versuchen. Mein Metagedanke oben drüber war, der Rosenheimer Bevölkerung das Handwerkszeug an die Hand zu geben, mündig zu entscheiden, wer ihr eigener Held ist in der Zeit, in der von allen Seiten einem die einen oder anderen Helden vorgeschlagen werden. Dass das jetzt so nicht angenommen wurde, ist vielleicht noch mein Anfängerfehler gewesen. Aber die Grundidee sollte dabei weiterbleiben. Und das war auch vorher in den Lokschuppenausstellungen schon so. Also in der Eiszeit gab es auch Klimawandel und solche Geschichten. In der Titanic wird zum Beispiel die Metaebene die der Hybris sein. Wir haben also eine Zeit, in der zwischen 1900 und 1912 unheimlich viele Sachen erfunden werden. Man befindet sich in so einer Aufbruchstimmung. Die Forschung denkt, die Physik ist fast durchgespielt, da kann nicht mehr viel Neues kommen. Die Technik entwickelt sich weiter, man lernt das Fliegen, die Schiffe werden größer, schneller, Telefon wird erfunden, der Zeppelin ist da, die Rolltreppe wird erfunden. Und man hat das unsinkable Schiff entworfen, wobei unsinkable da nochmal eine eigene Klasse ist, also diskutieren wir in der Ausstellung, aber von der Idee her dachte man, das Schiff ist unsinkbar und dann geht das Ding ausgerechnet auf der Jungfernfahrt unter. Und danach kommt der Erste Weltkrieg. Und die über dieser Ausstellung schwebende Frage ist auch da, in was für einer Zeit sind wir eigentlich heute? Wir sind an diesem Umbruch mit der KI, wo die eine Hälfte der Menschheit gerade denkt, das wird die Rettung von allem auf der Welt sein. Die andere verteufelt es mindestens genauso vehement und sagt, entweder entwickelt die KI uns alle zerstörende Waffen oder es bringt ja alles so und so nicht, weil die sind ja alle total, also es kommen ja keine vernünftigen Ergebnisse raus. Wir sind in der technischen Weiterentwicklung, gerade auf dem Weg zum Mars und oder mit Touristen zur Titanic runter. Also da sind auch wieder diese Grenzen, die überschritten werden. Und eigentlich halten wir uns auch so ein bisschen für unsterblich gerade. Und auf der anderen Seite haben wir ein hohen Wandel im Nationalbewusstsein. Also die Abgrenzungen der unterschiedlichen Nationen sind wie auch in der Zeit zwischen 1900 und 1912 ganz, ganz stark, dass man sich wieder drauf besinnt. Wir müssen unsere Grenzen zumachen und auf einmal wieder einen Pass an der Grenze nach Österreich rüber zeigen. Oder die politischen Richtungen sind halt auch viel, viel stärker in dieses Nationale hinein. Wir haben einen Krieg, der quasi vor unserer Haustür mit der Ukraine ist. Und wohin führt das? Natürlich kann man Geschichte nicht parallelisieren. Und natürlich heißt es nicht, weil der Erste Weltkrieg nach dem Untergang der Titanic ausgebrochen ist, dass nach unserer Ausstellung wir in den Dritten Weltkrieg reingehen. Nein, das nicht. Aber dass die Menschen einfach auch so eine Hybris hinterfragen ein bisschen. Das wäre die Metaebene jetzt in der Titanic-Ausstellung mit drin.
Sie haben ja eben gesagt, Sie wollen nicht die nächste, noch eine Dinosaurier-Ausstellung und noch eine davon und so weiter. Erschwert das dann nicht die Themensuche enorm?
Ja, es gibt aber auch eine ganze Reihe Sachen, die noch nicht waren. Also die nächste dieser Art Blockbuster-Ausstellung ist Römer. Da kann man sagen, es gab hier schon mal eine Römer-Ausstellung. Ja, aber die war 2000. Und ich glaube, alle 26 Jahre kann man auch mal Römer machen. Das ist gerade so noch okay. Und ich denke, dass man bei den Römern auch einfach wirklich gut zeigen kann, dass sich was entwickelt hat. Es gab aber zum Beispiel noch nie eine Mittelalter-Ausstellung, richtig. Oder Burgen. Oder also es sind ganz viele Sachen noch nicht gemacht.
Also auch auf dieser Blockbuster-Ebene.
Auch auf der Blockbuster-Ebene. Ja. Und was zum Beispiel auch ein Thema ist, was mich ungeheuer reizt und was eigentlich mein Plan für 27 ist, ist eine Märchenausstellung. Wo ich sage, das ist auch ein Blockbuster-Thema, geht aber mal in eine ganz, ganz andere Richtung. Weil ich sage, bei Märchen kann man unheimlich vielschichtig Dinge erzählen. Sei es also für kleine Kinder, die das erste Mal die Prinzessin auf der Erbse hören und von ihrer Oma in der Ausstellung erzählt bekommen können. Aber auch die Frage, wieso sich das Hexenbild gewandelt hat zwischen der Hexe, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, und Bibi Blocksberg und Hermione Granger in Harry Potter, wo auf einmal Hexen doch sehr positiv dargestellt wurden. Und wo kam eigentlich der Wandel mit was? Oder ob Disney-Prinzessinnen lebensfähig sind oder wieso wir heute immer noch die Angst vor dem bösen Wolf haben. Das sind ja alles Themen, die in den Märchen auch mit drinstehen. Und es ist ja auch eine ganz große Sehnsucht einfach nach Märchen immer wieder bei Leuten da. Und das würde ich gerne einfach in der Ausstellung thematisieren. Allerdings die etwas konservativen Kritiker meiner Ausstellung finden Märchen schon wieder sehr, sehr, sehr transzendent und abgefahren. Also ich muss noch etwas für kämpfen, aber in der Besucherumfrage kommt Märchen extrem gut an. Daher habe ich die Hoffnung, dass ich das durchgesetzt kriege.
Ist ein gutes Thema gleich eine gute Ausstellung?
Mm-mm. Auf keinen Fall. Ein gutes Thema wäre zum Beispiel Weltall und Raumfahrt. Würde ich auch total gern machen, werde ich auch irgendwann machen. Aber ganz ehrlich, ich weiß im Moment noch nicht, was ich ausstellen soll. Weil natürlich kann ich irgendwie einen Mondstein organisieren. Ich kriege im besten Fall auch irgendwoher einen Raumanzug und von mir aus einen Schnipsel von der Mir. Aber in dem Moment, in dem jemand hier in den Lokschuppen reingeht und eine Raumfahrtausstellung sehen will, möchte der ja in eine ferne Welt kommen. Und aktuell kann ich die ISS nicht nachbauen, weil das zu teuer ist. Und die Bildgebung oder die Präsentationsmöglichkeiten von, ich sag mal, Teleskopaufnahmen und so weiter waren in den letzten Jahren noch eher schlechter. Also ich setze jetzt gerade auf KI und das James-Webb-Teleskop mit ganz grandiosen neuen Aufnahmen, um dann irgendwie 2028 oder 2029 mal zu versuchen, eine Weltraumausstellung zu machen, wobei ich eigentlich überhaupt keine Objekte habe. Also das ist dann auch einfach die Frage, was stellt man aus? bisschen auch das Problem bei Vulkanen gewesen. Tolles Thema. Man kann auch erklären, wie Vulkanismus funktioniert. Aber was räumen wir in diese Vitrinen rein? Also wir hatten irgendwann mal den Scherz, nicht noch ein T-Shirt, weil wir lauter Forscherinnen und Forscher-T-Shirts hatten, die sie auf irgendwelchen Expeditionen oder bei irgendwelchen Kongressen und sowas drin hatten. Also das war so unser Running Gag oder das Gedenk-T-Shirt dann für die Opfer bei dem Ausbruch bei La Palma. Also in der Ausstellung waren, glaube ich, 7 T-Shirts drin, weil wir einfach nicht wussten, mit was wir sonst an haptischen Objekten sowas zeigen wollen.
Welche Fallstricke gibt es sonst noch? Also Sie sagen einmal, ich muss erstmal gucken, was will ich eigentlich ausstellen? Wo gibt es noch immer so Dinge, wo man sich denkt, ui, das kann tricky werden?
Naja, in dem Moment, in dem ich zu sehr politisiere in irgendeine Richtung, ist es falsch. Also ich kann, ja, das ist die Frage, ob man das kann oder nicht. Ich hatte gerade überlegt, ob man eine Ausstellung zu Pressefreiheit oder Demokratie oder sowas mal machen sollte. Damit politisiert man zu sehr. Also, oder ein ganz extremes Beispiel. Ich würde keine Friday for Future Ausstellung und keine zur letzten Generation machen, weil ich da einfach wüsste, dass zu große Anteile der Bevölkerung einfach von vornherein dagegen wären. Und das möchte ich ja auch nicht, weil in dem Moment, in dem ich die Leute schon vorher abgeschreckt habe, habe ich auch keine Chance, ihnen was mit auf den Weg zu geben. Wenn man in solche Umweltthemen eine Ausstellung überlegen würde, müsste man die irgendwie besser verpacken. Ich glaube, eine Ausstellung Meer oder Wasser oder sowas könnte funktionieren.
Wo das dann ein
Themenbereich ist. Aber ja, da muss man sehr genau gucken, dass man nicht so viele Leute abschreckt. Also, und dass das Thema auch interessant genug ist. Also.
Aber das ist ja auch eine Frage. Also wann ist ein Thema interessant genug? Also ich möchte die Besuchenden überhaupt nicht in Frage stellen, aber nur in Anführungsstrichen, weil die jetzt ein Thema gut finden, ist das dann automatisch ein interessantes Thema?
Es ist hoffentlich interessant, was ich draus mache. Da hängt ein bisschen mein Finanzierungsmodell dran. Der Lokschuppen ist da ungewöhnlich. Der Zuschuss der Stadt ist hier wirklich minimal. Mein Arbeitsauftrag lautet, über die Eintritte das Budget für meine nächste Ausstellung quasi wieder einzuspielen. Geht nicht ganz auf, weil Gebäude und solche Kosten zum Teil noch draufkommen. Aber mein Auftrag ist wirklich, spiele mit der Ausstellung auf Null, dass du das deckst. Das heißt, ich kann eine tolle Ausstellung machen, aber wenn ich zu sehr ins Negative falle, wird die Stadtspitze mir irgendwann die Pistole auf die Brust setzen und dann habe ich kein Geld mehr, die Ausstellung zu machen. Und daher hilft es mir nicht, jetzt zu wissen und eine tolle Heldinnen- und Heldenausstellung zu haben, wenn ich nicht auch halbwegs das Ziel erreiche. Und daher muss ich bei den Themen gucken, dass ich auch so viele Leute wieder reinkriege.
Gibt es einen Punkt, wo man, ist jetzt ein großes Wort, aber wo man sich ein bisschen verbiegen muss, wo man denkt, oh, ja, das machen wir jetzt, aber eigentlich ist das nicht meins?
Bisher nicht. Ich weiß nicht, ob das kommt, wenn ich irgendwie 20 Ausstellungen gemacht habe und dann sage, oh, alle spannenden Sachen habe ich jetzt schon mal. Aber ich glaube eigentlich, dass ich in fast jedem Thema sowas finden kann. Also die Titanic musste auch sehr zügig gehen. Ich hatte ja vorhin schon von der Unterwasserarchäologie erzählt. Da sind dann aus unterschiedlichsten Gründen Dinge dazwischen gekommen. Die Ausstellung wäre auf einmal massiv teurer geworden, so dass ich jetzt Anfang des Jahres für nächstes Jahr ein neues Thema brauchte. Und da hatte ich nicht viel Wahl. Da lag die Titanic auf der Straße quasi und war letztendlich das einzige Thema, was ich wirklich ad hoc umsetzen konnte. Und naja, von der Sache her finde ich die Titanic vergleichsweise schnell erzählt. Schiff fährt los, rammt Eisberg, geht unter, viele Leute tot. Kann man sich fragen, wozu braucht man eine Ausstellung? Aber ich hatte ja vorhin schon gesagt, man kann in dieser Frage ganz viele andere Sachen drin verstecken. Und dieses Rauskitzeln, wo liegen die Themen, wo sind die interessanten Sachen dabei, das ist halt das, was meine Aufgabe und auch die Kunst in meinem Beruf ist, das irgendwie rauszustellen. Und gerade mit dieser Hybris und diesem ganzen Neubeginn Anfang des 20. Jahrhunderts war ich total abgeholt und bin jetzt absolut mit dabei und kann mich inzwischen sogar auch für Evakuierungsprozesse auf der Titanic begeistern.
Sie hatten vorhin erzählt, dass dieses Maya-Thema von einem anderen Ort übernommen worden wäre. Wie kann man sich das vorstellen?
Es gibt Agenturen, die Ausstellungen, Wanderausstellungen anbieten. Also die Touren durch Amerika und auch Ozeanien und fragen bei uns an, hier wollt ihr auch mal folgende Ausstellung haben. Das wäre auch mit der Unterwasserarchäologie-Ausstellung so eine Wanderausstellung gewesen. Und mein Plan ist es, irgendwann hoffentlich in den Rhythmus hier reinzukommen, dass ich 3 Ausstellungen wirklich komplett normal selbst plane für Verwendung hier im Lokschuppen, dann eine Ausstellung so in der Form einkaufe und die 5. Ausstellung so gestalte, dass sie von uns aus auf Wanderschaft gehen kann mit so einer Agentur. Das hatten wir im Lokschuppen auch schon. Die Pharao-Ausstellung von uns war zum Beispiel auch in, ich glaube, 11 Orten in den USA und in Auckland zu sehen, die hier gestaltet wurde und die wir dann in den Markt mit reingeben. Und die Römer wäre mein Plan, weil das ist was, was man in Amerika auch nicht so gut kann, die mit auf Wanderschaft zu schicken.
Gibt es da bestimmte so Qualitätsmerkmale, die erfüllt werden müssen von Ihrer Seite, dass ihr sagt, okay, das nehmen wir?
Ja, auf alle Fälle. Also das muss ein hoher wissenschaftlicher Grad sein. Es muss halt ein Thema sein, was bei uns reinpasst. Ich habe ein Angebot gehabt über eine Orca-Ausstellung. Da muss ich sagen, ich finde zwar Orcas schön, aber ich glaube, das hätte es einfach bei uns nicht so gebracht. Ich habe zum Beispiel auch eine Ausstellung über die Khmer abgelehnt, weil ich dachte, auch ein bisschen schwierig, da irgendwie reinzukommen. Also das müssen schon Sachen sein, die zum Lokschuppen passen. Und was wir auch machen, ist, dass bei den Ausstellungen, die wir einkaufen, wir eigentlich immer noch irgendwas ergänzen. Also die meisten Ausstellungen sind nicht so medial, wie wir unsere hier haben, haben nicht so viele Mitmachelemente. Und da das auch ein Erkennungsmerkmal des Lokschuppens über die letzten Jahre geworden ist, müssen wir da meistens dann noch nacharbeiten.
Was bedeutet für Sie Erfolg?
Also für mich ist eigentlich Erfolg, wenn ich Besuchende da habe, die mir mit leuchtenden Augen erzählen, ja, das ist eine tolle Ausstellung. Also das ist für mich das, was eigentlich zählt. Weil das kann auch in der Form von einer guten Google-Rezension sein oder halt ein kleines Kind, das unten in der Ausstellung steht und sagt, ach, meine Heldin ist auch hier drin und ich habe ganz tolle Sachen gesehen oder sowas. Also das sind die Momente, die mir die Kraft geben und die ich als Erfolg betrachte. Natürlich gucke ich auch jeden Montag, wie viele Leute jetzt in der Ausstellung drin waren und wie unsere Eintrittszahlen sind. Klar, keine Frage. Aber ich lebe eigentlich mehr von der persönlichen Rückmeldung.
Dann wünsche ich Ihnen, dass das alles in die Richtung nach oben geht. Vielen herzlichen Dank, Frau Morscheiße.
Gerne.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 92 mit Jennifer Morscheiser, aufgenommen am 20.08.2024. Vielen Dank fürs Zuhören.